Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt in unseren Podcast der Thüringer Fachstelle Glücksspielsucht. Wir werden heute den Fragen nachgehen, ob man durch das Schauen von Glücksspielstreams spielsüchtig werden kann und erklären, weshalb Knossi, Montana Black und andere mit ihren Streams eine Straftat begangen haben. Außerdem fragen wir uns, ob man durch Slotgames reich werden kann und ob StreamerInnen häufiger gewinnen als normale SpielerInnen. Ich bin Lisa Kaiser, Fachreferentin bei der Thüringer Fachstelle Glücksspielsucht. Mir gegenüber sitzen meine KollegInnen Steffen Goller und Claudia Frisch, beide absolute ExpertInnen in den Bereichen Glücksspielsucht und Glücksspielrecht. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo, ich bin Steffen und bin in der Thüringer Fachstelle Glücksspielsucht vorrangig zuständig für den Bereich gewerbliches Spiel.
Ein herzliches Hallo auch von mir. Ich bin Claudia, Landeskoordinatorin Glücksspielsucht in Thüringen, und gemeinsam vertreten wir drei öffentlich im Namen unseres bundesweit tätigen Fachverbandes Drogen- und Suchthilfe e.V. die Interessen von GlücksspielerInnen.
Bevor es losgeht, ein Hinweis für alle, die Probleme mit dem Glücksspielen haben. Ihr werdet hier keine Sounds aus den Spielen hören. Solltet ihr aber vermuten, dass das Thema Glücksspiele im Internet negative Gefühle in euch auslösen könnte, hört diesen Podcast doch gemeinsam mit einer vertrauten Person an. In den Shownotes zu dieser Sendung findet ihr außerdem Anlaufstellen und AnsprechpartnerInnen, die euch unterstützen können. Seit ein paar Jahren boomen auf der Streaming-Plattform Twitch Streams, in denen jemand online sogenannte Slot-Games spielt. Sie generieren damit ein ziemlich großes Publikum, das sich zuschaltet und den StreamerInnen dabei zuschaut, wie sie im Online-Casino um Geld spielen. Steffen, vielleicht sollten wir einmal kurz vorher klären, was Slot-Games sind.
Ja, also Slots und Slot-Games sind das englischsprachige Äquivalent zum deutschen Wort Spielautomaten. Damit sind also Geräte gemeint, an denen die Teilnahme an Glücksspielen, also Zufallsspielen, mit und um Geld möglich gemacht werden. Während man solche Geräte in der Vergangenheit nur in Spielhallen, Spielbanken oder Gaststätten vorfand, findet man diese heute als virtuelle Automaten auch im Internet.
Auf der Streaming-Plattform Twitch gibt es eine eigene Kategorie für Streams, in denen Leute diese virtuellen Automatenspiele spielen. Ich habe mich da mal ein bisschen umgeschaut und es gibt wirklich unzählige, aber eher kleine Slot-Kanäle. Was die deutschsprachige Szene angeht, scheint der riesige Hype der letzten Jahre so ein bisschen abgeflaut zu sein. Vielleicht auch, weil die beiden größten bekannten Streamer Montana Black und Knossi mit den Slot-Streams aufgehört haben.
Ich denke, da werden jetzt aber viele Streamer nachrutschen, jetzt wo das Online-Glücksspiel legal geworden ist.
Moment, vorher war es illegal?
Ja, bis zum 1. Juli dieses Jahres waren Online-Casinos in ganz Deutschland außer in Schleswig-Holstein illegal. Das heißt, sowohl das Anbieten dieser Glücksspiele als auch die Teilnahme daran standen eigentlich unter Strafe. Leider haben die Strafverfolgungsbehörden sehr große Schwierigkeiten gehabt, diese Straftaten zu verfolgen, da die Anbieter ihren Sitz zumeist im europäischen Ausland haben.
De facto konnte man aber von ganz Deutschland aus auf die Seiten zugreifen und spielen?
Eigentlich mussten Glücksspielanbieter, die im Bundesland Schleswig-Holstein eine Erlaubnis bekommen hatten, laut Gesetz verhindern, dass Spielerinnen aus anderen Bundesländern in ihren Casinos spielen. Das hielt diese jedoch nicht davon ab, in ganz Deutschland massiv für ihre Casinos zu werben. Im Ergebnis spielten viele Menschen in Deutschland auf den Com-Seiten der Casinos. Eine Strafverfolgung von Spielerinnen gab es nicht.
Und seit dem 1. Juli 2021 sind Online-Glücksspiele in ganz Deutschland legal.
Jetzt ist es möglich, dass Online-Casinos Erlaubnisse beantragen können, die dann für ganz Deutschland gelten. Eine Strafverfolgung müssen nur noch die Casinos befürchten, welche sich nicht um ein Erlaubnis in Deutschland bemühen.
Und was ändert sich dann für die GlücksspielerInnen mit dem neuen Gesetz?
Für Spielerinnen gibt es jetzt keine Gefahr mehr, wegen der Begehung einer Straftat verfolgt zu werden. Diese Gefahr bestand aber bis jetzt sowieso nur theoretisch. Sehr viel schwieriger wird es jedoch, jetzt für Spielerinnen ihr Geld zurückzuholen. Bisher war dies möglich, da aufgrund einer illegalen Handlung rechtlich wirksam kein Vertrag zustande kommen kann. Nun können Spielerinnen nur noch dann ihre Einsätze zurückfordern, wenn sie nachweisen können, dass ein Casino sie weiterspielen ließ, obwohl die Betreiber wussten, dass sie ein Glücksspielproblem hatten.
Ja, und das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Übrigens steht auch die Werbung für illegales Glücksspiel unter Strafe. Und das, was die Streamerinnen dort auf Twitch machen, kann man eigentlich nicht anders interpretieren, als dass es Werbung für Online-Casinos ist.
Es war also illegal, überhaupt in diesen Casinos zu spielen, Und es war illegal, für diese Werbung zu machen. Warum konnten diese Streams so lange so stattfinden?
Weil scheinbar auch die Werbung für illegales Glücksspiel kaum verfolgt wurde. Hinzu kommt, dass hier zwei verschiedene staatliche Aufsichtsstellen tätig waren. Zum einen die Glücksspielaufsicht des jeweiligen Bundeslandes, in dem sich die Streamenden aufhielten, und die Medienaufsicht. Auch hier kommt natürlich hinzu, dass Twitch als Tochter des US-Unternehmens Amazon keinen Sitz in Deutschland hat. Amazon selbst hat sicher wenig Interesse daran, diese Art von Streams zu verbieten. Schließlich lebt Twitch von Werbung. Und diese Art von Streams generieren leider sehr viele Zuschauerinnen.
Also hat der Staat den Glücksspielanbietern in den letzten Jahren ziemlich freie Hand gelassen. Und die konnten ihre Spiele anbieten und bewerben, obwohl es eigentlich verboten war.
Glücksspiele müssen ja vor allem deshalb so streng reguliert werden, weil sie eben abhängig machen können. Wenn man sich die Eigenschaften so von einzelnen Glücksspielen mal anschaut, sind es neben den Sportwetten und Casinospielen, also so wie Roulette oder Blackjack, vor allem die Automatenspiele, die das höchste Suchtpotenzial haben bzw. entfalten. Naja, allerdings süchtig kann man nach jeder Spielform werden, wenn man sie exzessiv spielt. Aber es gibt eben Formen, wo das Spielverhalten besonders angeheizt wird.
Also du meinst, man wird von Slotgames schneller abhängig als von anderen Glücksspielen?
Richtig. Unterschiedliche Glücksspiele haben ein unterschiedliches Suchtpotenzial. Es kommt darauf an, wie ein Spiel aufgebaut ist. Je schneller und öfter da etwas passiert, desto risikoreicher ist es.
Also passiert richtig was im Körper, wenn man Glücksspiele spielt?
Genau. Wie auch beim Konsum von bestimmten Stoffen, die süchtig machen können. Glücksspielen kann eine stark stimulierende Wirkung haben. In bestimmten Lebenssituationen können sie auch beruhigend wirken. Wenn Glücksspiele anregen, dann durch die Aufregung, die durch den Einsatz von Geld entsteht. Der Wechsel von Anspannung und Entspannung zwischen dem Geldeinsatz und dem Spielausgang vollzieht sich sehr, sehr schnell. Anregung entsteht aus eben diesem ständigen Wechsel der Gefühlszustände. Wenn Glücksspiele beruhigen, dann dadurch, dass ein Gewinn oder die Erwartung darauf die Tür in eine Fantasiewelt öffnet. Was würde ich mit einem Gewinn anfangen? Alltagssorgen oder Unlustgefühle oder auch Langeweile werden verdrängt und es tritt eine stark entspannende Wirkung auf.
Und warum können wir dann bei diesen besonders actionreichen Glücksspielen irgendwann nicht mehr aufhören zu spielen?
Der Bereich ist inzwischen von der Wissenschaft ganz gut erforscht. Man kann das sogar richtig messen. In Urinproben einer australischen Bevölkerungsgruppe fand man an Tagen, die durch intensives Glücksspiel mit höheren Einsätzen gekennzeichnet waren, doppelt so viel Adrenalin und Cortisol, also das ist ein Stresshormon, wie an den Vergleichstagen. Auch die Herzfrequenz steigt an. Alles eindeutige Anzeichen dafür, dass Glücksspiele unser Hormonsystem aktiviert und bei uns dadurch besondere Gefühle hervorruft. Und da unser Gehirn diesen Kick, diese angenehmen Gefühle immer wieder neu haben möchte, weil unser Belohnungssystem einfach so tickt, spielen wir immer weiter.
Wir haben den Glücksspielsuchtforscher Dr. Tobias Heyer kontaktiert, um mit ihm über den Einfluss von Glücksspielstreams und Influencer-Marketing auf das Glücksspielverhalten junger Menschen zu sprechen. Hallo nach Bremen.
Hallo nach Thüringen.
Tobias, wozu forschst du und wie sieht deine Arbeit aus?
Vereinfacht ausgedrückt zocke ich. Mein Thema seit 20 Jahren in der Forschung sind Glücksspiele, sind glücksspielbezogene Probleme. Ich glaube, mich bezeichnet man auch als Fachidiot. Ich nehme das mal als Kompliment. Von Haus aus bin ich Psychologe, Suchtpsychologe und habe auch vor 10 Jahren zum Thema glücksspielbezogene Probleme im Jugendalter promoviert.
Meine Frage an dich wäre jetzt, was würdest du sagen, unabhängig von den Streams erstmal, wer ist so die Zielgruppe von Slotgames und virtuellen Automatenspielen? Wen möchten die AnbieterInnen da hauptsächlich erreichen?
Ich glaube, das kann man sehr klar benennen, dass es junge Leute vor allen Dingen sind, Jungs und Mädels, junge Erwachsene, die halt sich auch auf Twitch, YouTube und Co., auf den ganzen Social-Media-Kanälen tummeln. Gleichzeitig muss man sagen, dass das internetbasierte Glücksspiel als solches ja auch eher die jüngeren, technikaffinen Generationen anspricht. Und so ist es aus Anbietersicht, glaube ich, ein gutes Match. Wir haben die jung gebliebenen oder noch jungen Streamerinnen, ein entsprechendes Publikum, das angesprochen wird, und das Phänomen, dass oftmals auch erstmals im Entwicklungsverlauf auf das Produkt Glücksspiel oder glücksspielähnliche Angebote aufmerksam gemacht werden. Und das sehe ich natürlich als Glücksspielforscher aus der Perspektive des Jugendschutzes, des Spielerschutzes und der Suchtprävention ein Stück weit mit Sorge.
Wenn du jetzt sagst, hauptsächlich junge Leute, technikaffine Leute, was würdest du sagen oder weißt du was über die Motivation, solche virtuellen Automatenspiele zu spielen, was da der Reiz ist?
Ich glaube, das kann man zweifach beantworten. Zum einen geht es ganz grundsätzlich um die Spielanreize, die mit Glücksspielen verbunden sind, also dass Geldgewinne in Aussicht gestellt werden. Und man vermeintlich glaubt, in einfacher und schneller Weise, gerade auch beim Online-Gambling, zu Geld kommen zu können. Und die Streamerinnen machen das ja auch entsprechend vor. Die Ausschnitte, die ich gesehen habe, landeten irgendwann an dem Punkt, wo die Streamerinnen, die Influencerinnen, gewonnen haben, und zwar nicht zu knapp. Das hat natürlich eine gewisse Sogwirkung, eine Vorbildfunktion. Und wenn Knossi, Montana Black und Co. Sich dort präsentieren beim Zocken, beim Gewinnen, dann glaube ich, wird der ein oder andere das sicherlich als abschreckend und zu emotional und zu überreizt, zu übertrieben ansehen. Aber es wird sicherlich auch den ein oder anderen geben, der ja genau dieses Gewinnerleben selbst erfahren möchte. Und das ist ja auch Ziel dieser Streams, letztendlich Neukundinnen und Neukunden zu gewinnen. Jedenfalls von den Glücksspielanbietern, die oftmals hinter den Streamerinnen sitzen. Und gerade Jugendliche, gerade junge Leute sind besonders empfänglich für die Botschaften von Werbung. Und für mich ist das leider virales Marketing par excellence.
Letztes Jahr hat sich ein 18-Jähriger in Form eines YouTube-Videos aus seiner Suchtklinik gemeldet. Er lässt sich dort wegen seiner Glücksspielsucht behandeln und berichtet, dass er 10.000 Euro Schulden hat. Das Video hat ziemlich große Aufmerksamkeit erregt, weil er erzählt, dass er über Glücksspielstreams überhaupt erst auf die Idee kam zu spielen und auch Streamer namentlich mitverantwortlich macht für seine Sucht. Das Video wurde inzwischen gelöscht. Wahrscheinlich auch, weil es halt darunter so viel Kritik aus dem Lager der Streamer gab, die der Meinung sind, der Betroffene sei selbst schuld an seiner Glücksspielsucht. Und danach haben sich Montana Black und Knossi auch geäußert und weisen vehement jede Verantwortung von sich. Tobias, wie bewertest du das und wie schätzt du den Einfluss von solchen Streams auf Jugendliche ein?
Ich glaube, Knossi und Montana Black haben auch Werbeverträge gehabt, entsprechende Kooperation mit Glücksspielanbietern, so jedenfalls die Presse. Und es ist natürlich Werbung. Und ich finde es zu einfach, man könnte auch sagen armselig, die Verantwortung wieder nach außen zu ziehen und den Eltern oder sonstigen Instanzen zuzuschreiben. Natürlich steckt ein Stück weit Teilverantwortung auch bei den Influencerinnen und Influencern. Nochmal, wir sollten mal den Begriff Influencer übersetzen. Einflussnehmer. Ich beeinflusse junge Leute. Ich setze Normen und Werte. Das mache ich natürlich ganz bewusst, weil ich meine Followerzahlen, meine Abonnentenzahlen in die Höhe schrauben will. Und natürlich habe ich so etwas wie eine Vorbildfunktion. Ansonsten würde sich die ganze Sache nicht rechnen. Das ist stark zu kritisieren und ich glaube, Montana Black muss solche Aussagen treffen, um auch psychohygienisch klarzukommen, sage ich mal. Ich möchte nicht die Verantwortung dafür tragen, zumindest mittragen, dass andere Personen sich ruinieren. Gleichwohl, und jetzt kommt die Einschränkung, und das kann ich auch, glaube ich, nachvollziehen, die alleinige Verantwortung tragen natürlich die Influencerinnen und Influencer nicht. Die Entwicklung einer Glücksspielsucht ist immer ein multidimensionales und funktionales Geschehen, also mehrere Risikofaktoren wirken. Und nicht, weil ich einmal Werbung sehe, werde ich gleich glücksspielsüchtig. Das ist immer ein Prozess. Es mag einen Beitrag zu der Entwicklung leisten, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Wie bewertest du Fernsehwerbung, in der beispielsweise HB Baxter von Scooter für ein Online-Casino wirbt, im Vergleich zu Influencer-Marketing durch Streams?
Ich bin kein Experte, was Werbewirkung und Werbewirkungsforschung anbelangt. Deswegen ist es jetzt eher eine Haltung und eine Meinung. Diese Einschätzung basiert nicht auf wissenschaftlich belastbaren Befunden, weil mir gerade das Marketing im Social-Media-Bereich, wenn man das mal etwas breiter fasst, noch relativ unerforscht ist. Aber wenn ich jetzt Oliver Kahn, ihre Wette in sicheren Händen, Tipico oder Scooter, du hast es angesprochen, Hyper, Wunderino, Hyperino, diese beiden Werbeangebote vergleiche mit den Streaming-Angeboten, dann sehe ich schon ein, zwei, drei fundamentale Unterschiede. Ich glaube, das Identifikationspotenzial von Influencerinnen, Influencern ist höher als von Oliver Kahn. Oliver Kahn, ich weiß gar nicht, ob der in den jüngeren Generationen überhaupt noch bekannt ist. Also Identifikation höher und gleichzeitig können Sie ja in soziale Interaktion treten, direkt mit dem Influencer, mit der Influencerin. Das heißt also, du begegnest eigentlich dem Vorbild auf Augenhöhe. Das ist quasi ein Mensch wie du und ich, nur dass er etwas pointiertere Rolle hat. Und ich glaube, alleine diese zwei Momente tragen dazu bei, dass Werbung im Bereich Social Media, im Bereich Streaming noch ein größeres Wirkungspotenzial hat als die klassische TV-Werbung, als die Radiospots oder Celebrities wie Podolski, Matthäus und Co., die letztendlich bei den 20-Jährigen kaum mehr eine Rolle spielen.
Kann es sein, dass InfluencerInnen zu anderen Bedingungen in den Casinos spielen und die Spiele so eingestellt sind, dass sie häufiger gewinnen als normale KundInnen?
Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Bevor ich jetzt etwas sage und wieder eine Klage an den Hals bekomme, bin ich eher etwas passiver mit meiner Reaktion. Ich weiß nicht, ob die Software getürkt ist, ob sie gesteuert ist. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin kein IT-Experte. Was ich allerdings sehe, ist, dass überzufällig häufig aus meiner Sicht Gewinnerlebnisse transportiert werden. Es kann ja sein, dass du 2, 3, 4 Stunden zockst und dann immer nur diesen Ausschnitt auch streamst, indem du gerade einen höheren Gewinn einfährst. Dann ist die Software nicht getürkt, aber dann ist zumindest der Ausschnitt sehr selektiv gewählt. Unabhängig davon, hier werden aus meiner Sicht falsche Gewinnerwartungen geschürt, unrealistische Gewinnerwartungen. Die Idee, dass man beim Zocken reich werden kann, das ist ein absoluter Trugschluss. Natürlich kann man auch beim Glücksspiel reich werden, das kann ich nicht verleugnen. Du kannst beim Lotto Millionen gewinnen, du kannst beim Sportwetten Gewinne einfahren und auch beim Poker oder beim Slot Machine, beim virtuellen Automatenspiel, bei Online-Casino-Spielen. All das ist möglich, das ist das Prinzip des Glücksspiels. Man braucht dafür genau ein Momentum, Glück.
Danke, Tobias. Steffen, kannst du uns jetzt noch mal kurz erklären, warum sich mit Slot-Games auf lange Sicht kein Geld verdienen lässt?
Ja, in Spielhallen haben wir derzeit eine Auszahlungsquote von 70-80%. Wie es bei den bisher illegal betriebenen Online-Casinos aussieht, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich vermute, dass sie auch in der Größenordnung sich befindet. Was bedeutet diese Zahl? Im Grunde bedeutet sie nichts anderes, als dass von 10 eingezahlten Euro der Spieler 7-8 Euro an die Spieler wieder zurück ausgezahlt werden. Das heißt, in der Konsequenz tut jeder Spieler für 10 Euro Einsatz mindestens durchschnittlich 2-3 Euro Verlust fahren.
Zum Abschluss würde ich dich, Claudia, gerne noch fragen, woran man denn merkt, dass man eventuell in eine Glücksspielsucht reinrutscht. Gibt es da Anzeichen?
Ein Glücksspielproblem entwickelt sich schleichend, zum Teil über einen längeren Zeitraum, über einen anfänglichen Spaß und Genuss zum Missbrauch, zur Gewöhnung, bis eben hin zu einer ausgeprägten Glücksspielsucht. Bei folgenden Anzeichen sollten die Alarmglocken angehen. Die Glücksspielerin durchlebt Stimmungsschwankungen, wenn sie nicht spielen kann oder er nicht spielen kann. Also wird unruhig, gereizt, dann auch wieder aufgekratzt, auch hin und wieder antriebslos. Es wird mehr und mehr mit höheren Einsätzen und risikoreicher gespielt. Es gibt wiederholt, aber eben erfolglose Versuche, das Glücksspielen einzuschränken oder überhaupt damit aufzuhören. Ein Anzeichen kann der aufgrund der Verluste auch chronische Geldmangel sein, wenn begonnen wird, also sich Geld zu leihen, aber es niemals zurückgezahlt werden kann. oder wenn sich Glücksspielende auch immer mehr zurückziehen. Also Dinge, die man früher gern auch gemeinsam mit Freunden, Bekannten oder der Familie unternommen hat, nun nicht mehr gemeinsam unternehmen möchte. Aber zum Beispiel auch, wenn man permanent Statistiken studiert, zum Beispiel von Sportereignissen. Das Glücksspiel wird also mehr und mehr zum alleinigen, alles beherrschenden Lebensmittelpunkt. Man lügt, verheimlicht, Schuldgefühle stellen sich ein. Und obwohl der Glücksspielende wichtige Beziehungen in seinem Leben oder eben aber auch den Ausbildungsplatz, den Arbeitsplatz aufgrund des Glücksspielens gefährdet, kann er oder sie mit dem Glücksspielen einfach nicht mehr aufhören. Wichtig ist aber hier nochmal ganz insbesondere, dass ein Stopp, ein Ausstieg aus dem problematischen oder eben vielleicht sogar schon süchtigen Glücksspielverhalten jederzeit möglich ist. Egal, wie stark die Anzeichen bereits vorhanden sind, betroffene Glücksspielerinnen können jederzeit neu beginnen, ihr Leben auch wieder glücksspielfrei zu leben.
Wenn ich jetzt mein Glücksspielverhalten überprüfen möchte, wo kann ich das denn machen?
Das kann man online unter www.checkdeinspiel.de. Da kann man einen Selbsttest machen und mal schauen, wo man steht. Anlaufstellen in der Nähe sind auch abrufbar unter www.bundesweit-gegen-glücksspielsucht.de. Bei diesen Stellen kann kostenlos und wenn man es mag, auch anonym Rat gesucht und gefunden werden. Entweder von Suchtberatungsstellen oder durch andere Betroffene, die sich in der Sucht-Selbsthilfe engagieren. Alle wichtigen Links hierzu findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Sendung.
Wenn ihr mehr Infos zum Thema für euch selbst oder für andere braucht, besucht gern auch unsere Webseite www.verspielt.info.
Damit wären wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir bedanken uns bei euch fürs Reinhören und verabschieden uns.
Glückskeks.
Dieser Podcast ist im Rahmen der Aktionswoche Digital Sucht-Selbsthilfe in Thüringen entstanden.